Herzliche Begrüßung zu diesem Podcast, in dem es wieder um einen Artikel aus der Harvard Business Review geht. Es ist die Ausgabe Mai-Juni 2023. Es geht um einen Text von René Mauborn und Chang Kim. Die sind mit einem Buch weltbekannt geworden, und zwar Blue Ocean Strategy, How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Die meisten nennen das Buch einfach nur Blue Ocean Strategy. Sie haben diesen Begriff erfunden, diese Strategie erfunden und haben dann ein zweites Buch veröffentlicht. In dem geht es wieder um den Blue Ocean, und zwar heißt das Buch Blue Ocean Shift, Beyond Competing, Proven Steps to Inspire Confidence and Size New Growth. Und jetzt haben René Mauborn und Chang Kim ein neues Buch auf den Markt gebracht, Beyond Disruption, Innovate and Achieve Growth Without Displacing Industries, Companies or Jobs. Dieses Buch ist erschienen in der Harvard Business Review Press jetzt im Jahr 2023, und auf Basis dieses Buches ist in der Harvard Business Review auch ein Artikel erschienen, und ich habe diesen Artikel gelesen und ich habe dieses Buch gelesen, und ja, jetzt mache ich auch diesen Podcast darüber, weil ich das Buch klasse finde und weil ich auch den Artikel klasse finde, und ja, deswegen mache ich diesen Podcast. Ich empfehle dir dieses Buch, ich empfehle dir auch den Artikel in der Harvard Business Review. Wenn du sagst, okay, Harvard Business Review habe ich nicht, Englisch lesen ist auch nicht so mein Ding, beides gibt es im Moment nur auf Englisch, auch das Buch ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, dann hast du diesen Podcast, aber ich empfehle dir wirklich, den Artikel zumindest in der Harvard Business Review zu lesen. Geht es bei diesem Artikel um Artificial Intelligence, geht es um OpenAI, geht es um ChatGPT, geht es um Google Bard? Nein, also zumindest nicht direkt, mehr indirekt. Artificial Intelligence wirkt disruptiv, aber Artificial Intelligence muss nicht zwangsläufig disruptiv wirken. In dem Buch geht es darum, und auch in dem Artikel in der Harvard Business Review natürlich, geht es darum, was ist eigentlich Innovation? Und es geht darum zu zeigen, dass Innovation nicht Disruption ist, also nicht zwangsläufig gleichgesetzt werden muss mit Disruption, wie es häufig der Fall ist, sondern dass es auch nicht disruptive Innovationen gibt, sogenannte Innovationen, die unterbrechungsfrei sind. Das ist Thema des Buches und das ist auch Thema des Aufsatzes. Artificial Intelligence ist disruptiv, aber es muss nicht disruptiv sein, sondern es gibt auch unterbrechungsfreie Innovation, und dazu kann auch oder wird auch Artificial Intelligence gehören. Deswegen betrifft dieses Thema auch Artificial Intelligence. Und deswegen finde ich diesen Aufsatz so gut, weil es in Zeiten von der Einführung von Artificial Intelligence aufzeigt, wie Artificial Intelligence letztendlich auch wirken wird und welche Wege es gibt, damit umzugehen. Denn Artificial Intelligence wird disruptiv wirken und es gibt auch nicht disruptive, unterbrechungsfreie Innovation. Und in diesem Aufsatz wird aufgezeigt, welche Chancen man quasi bekommt, beziehungsweise welche Chancen du mit deinem Unternehmen bekommst und was wir möglicherweise gar nicht wahrnehmen, weil wir alle meinen, dass Innovation, Disruption ist mittlerweile. Disruption wird mit Innovation fast gleichgesetzt. Hier wird meines Erachtens sehr gut gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist und wie breit eigentlich das Spektrum von Innovation ist. Damit wird nach meiner, so wie ich es sehe, gezeigt, wie breit das Spektrum der Innovationsmöglichkeiten für Unternehmer in der Realität sind und welche in der Regel möglicherweise nicht wahrgenommen werden und wie man dafür, ich sag mal, eine Antenne entwickeln kann. Hier wird gezeigt, dass wenn du innovativ sein willst, bedeutet das nicht, dass du die Branche neu erfinden musst oder deinen Markt neu erfinden musst. In dem Artikel wird aufgezeigt, wie Disruption wirkt, dass diese Disruption allerdings auch markteffizient und allokationseffizient ist, dass es dazu aber auch Alternativen gibt und diese ebenfalls allokationseffizient sind. beziehungsweise Wohlfahrtsmehren für die Volkswirtschaft. Gesucht wird nach Mustern für Innovationen jenseits von Disruptionen. Wo und wie kann man Chancen erkennen? Und was ich besonders gut finde an dem Artikel, es werden sehr viele Beispiele genannt und die sind meines Erachtens sehr beeindruckend. Vor allem sind das sehr einfache und sehr prägnante Beispiele. Also das hier ist kein wissenschaftlicher Artikel und das hier ist auch kein wissenschaftlicher Podcast. Es geht darum, dass ja doch sehr akademisch bildendes Wissen, sehr ja wertvolles Managerwissen auf eine einfache Art und Weise vermittelt wird. Bevor ich zum Text in der Harvard Business Review komme, erst nochmal, was ist eigentlich eine disruptive Technologie oder was ist eigentlich eine disruptive Innovation? Disruptive Innovationen kommen von to disrupt und zwar von unterbrechen, von stören. Und das wird gleichgesetzt in der Regel, damit die Erfolgsserie einer bestehenden Technologie, bestehender Produkte, bestehender Dienstleistungen vollständig vom Markt zu verdrängen und die Investition dahinter obsolet zu machen. Und in der Regel nicht nur die Investition, sondern auch das Unternehmen und die Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang wird immer wieder oder regelmäßig der sogenannte Kodak-Effekt genannt. Dahinter steht die Verbreitung der Digitalkamera und damit die Verdrängung des normalen klassischen Films. Das heißt, das Entwickeln von klassischen Filmen, das Produzieren von klassischen Filmen wurde obsolet und durch die Digitalfotografie komplett ersetzt. Damit wurde dieser Markt quasi gestört bzw. zerstört. Das Tragische an dem Kodak-Fall ist allerdings, dass die Digitalkamera eigentlich von Kodak selber erfunden wurde, aber eben nicht im Markt verbreitet wurde und auch gar nicht in den Markt eingeführt werden sollte. Die Theorie der disruptiven Technologie bzw. der Begriff, der stammt von Clayton Christensen. Und bevor ich jetzt auf den Text in der Harvard Business Review eingehe und auf das neue klasse Buch, habe ich mir gedacht, ich mache eine kurze Erläuterung, was eigentlich disruptive Technologie nach Clayton Christensen ist. Weil das nämlich in dem Buch und in dem Aufsatz nicht so erklärt wird und man braucht es eigentlich für das Verständnis, um zu verstehen, warum sich die Autoren damit so auseinandersetzen. Die meisten, die an disruptive Technologien denken, denken zumindest fast reflexartig an Silicon Valley, dass es da irgendwo herkommt. Aber das ist nicht so. Es stammt aus einem Buch von Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma, When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Er hat dazu noch einen Artikel geschrieben, Disruptive Technologies Catching the Wave. Und da beschreibt er, dass große etablierte Unternehmen Marktanteile verlieren, obwohl sie eigentlich ihre Kunden ja mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen versorgen. Neue markteintretende Unternehmen eher geringwertige Kunden haben und auch unterentwickelte Technologien und schlechte Produkte und Dienstleistungen, die sie aber schrittweise verbessern können, bis sie dann gut sind und dann gewinnen sie relativ schnell, sehr schnell Marktanteile und die etablierten Unternehmen können dem eigentlich nicht mehr folgen. Er stellt das in Form einer S-Kurve vor, also einer Sinus, einer S-Kurve, die zunächst einmal eine sehr geringe Steigung hat, dann eine sehr starke Steigung annimmt, fast vertikal wird und danach wieder abflacht. Und diese S-Kurve symbolisiert eigentlich den Fortschritt der Verbesserung der Produkte. Erst verbessern sich die Produkte ganz, ganz langsam und ab einem bestimmten Punkt nimmt die Geschwindigkeit exponentiell zu, wird dann dramatisch hoch, dann ist quasi ja der senkrechte Teil der S-Kurve und dann, ja, dann geht die Innovationsrate wieder zurück, schwächt sich ab und dann kommt man in den oberen Bereich der S-Kurve. Das ist deswegen der Fall, weil am Anfang die neu eintretenden Marktteilnehmer, die Unternehmen, die neu in den Markt eintreten, die befinden sich in einer Nische und können zunächst nur ganz, ganz langsam ihre Produkte ja erfinden, verbessern und so weiter. Und dann steigt das exponentiell an. Und in dem Moment, wo das ansteigt, entstehen quasi auch die wertvollsten Verbesserungen und deswegen auch so ein dramatischer Anstieg. In dem Moment wird dann auch der riesige große Kundenstamm der etablierten Unternehmen, der etablierten Produkte und Dienstleistungen auf dieses Unternehmen und diese Produkte und Dienstleistungen aufmerksam und dann wechseln die auch dorthin. Durch sich dieser Effekt nochmal verstärkt. Und dann ist es nach Christensen so weit, dass die etablierten Unternehmen es nicht mehr schaffen, den neuen markteintretenden Unternehmen mit ihren nun immensen exponentiellen Wachstumsraten irgendwie noch zu folgen und diese Produkte auch zu entwickeln oder diese Dienstleistung auch anzubieten. Sie schaffen es nicht mehr, diesen Unternehmen zu folgen und dadurch kommt es eben zu dieser Störung, dieses Disruption und damit eben auch zur, ja, zur Vernichtung dieses Unternehmens oder zumindest dieses Teils des Unternehmens und dieser Produkte und Dienstleistungen. Siehe zum Beispiel Nokia und das Apple. Und dieser Gedanke, dass das Innovation ist, dass Disruption in dieser Form, in dieser S-Kurve Innovation ist, wird oft von vielen Managern geteilt und dass es auch die einzige Form von echter Innovation ist. Es wird dann regelmäßig mit dem Silicon Valley in Verbindung gebracht, ohne dass man überhaupt sagt, okay, es stammt aus dem Buch The Innovator's Dilemma, When New Technology Causes Great Firms to Fail. Und in dem Artikel von René Mauborn und Cham Kim, jetzt in der Harvard Business Review beziehungsweise in dem Buch Beyond Disruption, geht es genau darum, dass es noch eine andere Form von Innovation gibt. Das heißt, dass Disruption die eine Form ist, aber Beyond Disruption eine unterbrechungsfreie, eine störungsfreie Innovation auch möglich ist und dass beide zum Spektrum der Innovation gehören. Und das Coole ist eben auch, dass eben auch Muster bzw. Wege aufgezeigt werden, Handlungsempfehlungen gegeben werden, wie man eine solche Innovation schaffen kann. Und wenn du das Buch Blue Ocean Shift Beyond Competing bzw. Blue Ocean gelesen hast, dann weißt du, dass es den Autoren ganz oft darum geht, neue Markträume aufzuzeigen bzw. den Weg in neue Markträume. Und so ist es in diesem Buch genauso. So, und jetzt sind wir eigentlich da angelangt, wo wir hin wollten, dass wir jetzt zu dem Text in der Harvard Business Review kommen, weil jetzt habe ich einmal erklärt, was eigentlich in dem Text von dem Text zu erwarten ist. Ich habe so ein bisschen erklärt, was ist eigentlich der Hintergrund, was waren die ersten Bücher und ich habe einmal erklärt, ja, wo kommt eigentlich der Begriff Disruption her und jetzt ist quasi der Punkt gekommen, jetzt können wir prima in den Text einsteigen. Wenn du innovativ sein möchtest, musst du nicht disruptiv unterwegs sein, du musst nicht im Silicon Valley Style unterwegs sein, du kannst auch innovativ sein, ohne Märkte auf den Kopf zu stellen, ohne Märkte zu zerstören, ohne deine Branche auf den Kopf zu stellen. Der Fokus liegt dann auf unterbrechungsfreiem Schöpfen, auf einer unterbrechungsfreien Innovation. Es gibt auch ein klasse Beispiel direkt am Anfang, Conrad. Eines der führenden Unternehmen der Transportbranche, nämlich per Schiff von Europa nach Amerika. Im 20. Jahrhundert transportierte das Unternehmen Millionen von Einwanderern von Europa über den Atlantik nach Amerika. Es war das größte Transportunternehmen mit 12 Schiffen und es dominierte den Reisemarkt bzw. den Reiseverkehr per Schiff über den Nordatlantik. Und dann kamen Düsenflugzeuge, dann kamen Jets, die das Überqueren des Atlantiks viel schneller machten und Schiffe damit niemals mithalten konnten. Und zur damaligen Zeit war ein Schiff bzw. war ein Flugzeug dafür da, von A nach B zu kommen. Das heißt, Schiffe konkurrierten direkt mit Flugzeugen. Das hatte relativ schnell zur Folge, dass auf ein Fahrzeug beziehungsweise ein Passagier per Schiff, 6 Passagiere per Jet kam. Die Jetbranche störte den Markt Disruption. Disruption pur und zwar so sehr, dass viele Gesellschaften daran pleite gingen. Viele, aber nicht Conrad. Kunrad schaffte eine unterbrechungsfreie Innovation. Wie hat Kunrad das geschafft? Kunrad hat etwas anderes erfunden. Und zwar den Luxus auf See. Statt ein Schiff dazu zu benutzen, von A nach B zu kommen, von London nach New York, wurde der Luxus auf See erfunden. Bequeme Betten, bequeme Sessel, gute Restaurants, gutes Essen, Bewegung, Musik, Unterhaltung und Stars. Das sind zweifellos Dinge, die können Flugzeuge bis heute noch nicht bieten. Kunrad existiert heute im Rahmen einer Unternehmensgruppe immer noch und der Jahresumsatz dieser Branche beläuft sich heute auf knapp 30 Milliarden US-Dollar und die Branche existiert heute noch und hat zig Millionen Arbeitsplätze. Dem Luxus auf See wurde ganz zweifellos unterbrechungsfrei, ohne einen anderen Markt zu zerstören, eine neue Innovation geschaffen und ein neuer Marktraum geöffnet. Luxus auf See gab es vorher nicht, sondern dieser Marktraum wurde geschaffen und der besteht heute immer noch. Innovation ist nicht Disruption. Oder das ist falsch, Innovation ist nicht immer Disruption. Ein anderes Beispiel sind Damenbinden. Bevor Damenbinden erfunden wurden, benutzten die Frauen alte Stoffreste oder aber Schafswolle. Und das führte in der Regel zu Infektionen. Und um diese zu vermeiden, blieben zum Beispiel die Mädchen oft aus der Schule zu Hause, beziehungsweise weil es immer wieder Reste vom Blut in der Hose zu sehen gab und es den Mädchen zu peinlich war, sind sie oft zu Hause geblieben. Die Erfindung der Damenbinde schuf einen 22 Milliarden US-Dollar Markt und half etwa der Hälfte der Bevölkerung der Welt. Und ganz zweifellos war diese Erfindung auch unterbrechungsfrei und hat keinen anderen Markt zerstört und keine anderen Arbeitsplätze vernichtet. Dieser Marktraum wurde neu geschaffen, beziehungsweise er war eigentlich schon da und wurde jetzt genutzt. Ein weiteres Beispiel ist die Mikrofinanzierung. Mohamed Yunus, der Gründer der Grameen Bank, fand einen Weg, Menschen Kredite zu geben, die eigentlich kreditunwürdig waren, beziehungsweise die ein so geringes Einkommen hatten, dass man denen eigentlich keine Kredite geben konnte und die eigentlich nur so wenig Kredit benötigten oder haben wollten, dass sich das eigentlich für große Banken gar nicht rechnete. Das heißt, das waren Menschen, die mit ein paar Dollar am Tag auskommen mussten und die keinen Zugang zu Kapital hatten, um ein Kleinstunternehmen für ihre eigenen Arbeitsplätze und einen etwas höheren Lebensstandard zu bekommen. Die Etablierung dieses Marktmodells und die Gründung dieser Bank verlief unterbrechungsfrei. Kein Markt wurde gestört, keine Bank, keine etablierte Bank hat darunter gelitten, hat weniger Kredite vergeben, denn das waren alles Kredite, die sie überhaupt nicht vergeben wollten und das war auch nicht deren Zielgruppe. Im Gegenteil, es wurden dadurch Unternehmen geschaffen, es wurden Unternehmen gegründet, es wurden Arbeitsplätze geschaffen und damit war diese Gründung, diese Etablierung mit Sicherheit nicht disruptiv. Bibo, Kermit und Co., die Sesamstraße. Die Sesamstraße war ebenfalls eine nicht disruptive Innovation, denn sowas wie die Sesamstraße gab es vor der Sesamstraße noch nicht. Es geht um Bildung im Vorschulalter. Kinder lernen beim Zuschauen von Sketchen mit Puppen und lernen Zahlen, Buchstaben und so weiter. Hier wurde kein Unternehmen verdrängt, sondern der Marktraum neu geschaffen. Und für den Fall, dass du sagst, ja, aber Innovation im Silicon Valley ist disruptiv, da ist alles nur mit Störung, mit Unterbrechung verbunden, habe ich dir auch noch ein Beispiel mitgebracht, beziehungsweise das Beispiel ist auch aus dem Artikel in der Harvard Business Review, SpaceX. SpaceX wurde gegründet, damit die Menschheit zum Mars fliegen kann, damit die Menschheit im Sonnensystem sich bewegen kann und von der Erde zu anderen Planeten kann. Und auf der Vorstufe gibt's zum Beispiel Satelliteninternet, aber eigentlich auch, das dient der Finanzierung und der Entwicklung der Raketen und der Technologie, um zum Mars zu fliegen. Ganz zweifellos hat SpaceX kein anderes Unternehmen damit verdrängt. SpaceX ist eine unterbrechungsfreie Innovation und nicht disruptiv. Was kann man an den Beispielen erkennen? das Folgende. Es gibt drei verschiedene Merkmale. Unterbrechungsfreie Innovation kann auf der Basis neuer oder bestehender Technologie erfolgen. Es kann eine wissenschaftliche Erfindung sein oder eine technologiegetriebene Innovation oder aber ohne alles, wie zum Beispiel die Mikrofinanzierung oder die Sesamstraße. Wenn man sich die Einkommenspyramide ansieht, kann unterbrechungsfreie Innovation stattfinden am oberen Ende, also dort, wo die hohen Einkommen sind, aber auch am unteren Ende der Pyramide. Beispiele sind der Luxus auf See oder aber die Mikrofinanzierung. Drittens kann es eine Innovation sein für die gesamte Welt, wie zum Beispiel der Ozeandampfer, Luxusreisen auf See. Aber es gibt zum Beispiel auch Beispiele, dass es nur einen Teilbereich betrifft, wie zum Beispiel ein Good Doctor. Das ist eine Grundversorgung mit medizinischem Dienst, die damals in China eingeführt wurden. Das ist ein Beispiel für eine regionale Wirkung. Netflix ist ein typisches Silicon Valley Beispiel. Disruptiv verdrängte Blockbuster und Co. Amazon ist ein typisches Silicon Valley Beispiel. Wirkte disruptiv und verdrängte Buchhändler allerorts. Was bewirken die? Die bewirken eine Win-Lose-Situation. Einer gewinnt und fast alle anderen verlieren. Sind disruptive Angebote schädlich? Nein, grundsätzlich sind die erstmal nicht schädlich. Disruptive Angebote, disruptive Geschäftsmodelle sind allokationseffizient. Sie schaffen eine große Konsumentenrendite. Die Ressourcen der Volkswirtschaft werden möglichst effizient genutzt. Deswegen sind diese Modelle auch so erfolgreich. Das Angebot von diesen Modellen ist in der Regel bei weitem besser als bestehende Modelle. Nur so wechseln auch die Kunden. Allerdings sind alle anderen in der Regel die Verlierer. Folge ist in der Regel, dass die ursprünglichen Kunden der etablierten Unternehmen vollständig wechseln zu den neuen Anbietern, dass diese etablierten Kunden bzw. die Kunden der etablierten Unternehmen jetzt bei dem neuen Unternehmen noch intensiver nutzen und dass dieses Unternehmen über die etablierten Kunden hinaus noch zusätzliche Kunden für sich gewinnen können. So kommt eine extrem hohe Konsumentenrendite zusammen und es kommt zu einer volkswirtschaftlich gesehen effizienten Allokation der Faktoren. Allerdings sind alle anderen Unternehmen in der Regel beziehungsweise fast alle Unternehmen Verlierer und deswegen ist es immer eine Win-Lose-Situation. Diese Win-Lose-Situation hat oft viele Opfer, insbesondere unter den Arbeitnehmern. Ein Beispiel ist zum Beispiel Uber. Uber konnte relativ schnell viel Marktanteil gewinnen, verdrängte sehr viel Taxifahrer. Taxifahrer verloren sehr viel Umsatz, mussten teilweise Doppelschichten fahren. Es gab viele Bankrotte bzw. Insolvenzen und es gab Selbstmorde. Aus der Sicht der Konsumenten ist es trotzdem allokationseffizient. Viele Konsumenten haben dadurch gewonnen. Aber es ist wieder so, Uber ist der große Gewinner und fast alle anderen Taxisunternehmen waren in der Lose-Situation. Der durchschnittliche Verlust bei den Taxiunternehmen lag bei 40% des Umsatzes. Die Taxilizenzen mussten damals teuer gekauft werden und wurden dann später quasi wieder teuer verkauft an neue Taxis beziehungsweise die ein Taxiunternehmen gründen wollten. Und diese Lizenzen, die verloren allein durch die Etablierung dieser Plattform immens an Wert, teilweise mehr als die Hälfte. Und dabei waren wieder alle Taxis betroffen. Es war eine Lose-Situation für alle hinsichtlich der Umsatzeinbußen und der etablierten Werte. Und genau das ist typisch bei Disruptionen, bei marktstörenden neuen Unternehmen. Amazon hat fast den kompletten Buchhandel, eliminiert, aber die Renditen mehr als halbiert. Es gibt Städte, da gibt es schlicht und ergreifend keine Buchhandlung mehr. Trotzdem ist Amazon mit seinem Buchhandel allokationseffizient gewesen und es gab viele, denen es natürlich besser gegangen ist. Deswegen haben eben disruptive Marktmodelle Innovation durchaus ihre Berechtigung und sie schaffen Faktorallokationen und Effizienz in einer Volkswirtschaft und sie bedeuten ja auch Fortschritt und positives Wachstum für andere, aber sie haben eben auch eine große Schattenseite und deswegen ist eben wichtig und deswegen gibt es den Artikel und das Buch mal herauszuarbeiten, dass Innovation nicht immer disruptiv ist, sondern dass Innovation auch marktschaffend sein, unterbrechungsfrei sein kann und solche negativen Effekte, solche Blutbäder eben nicht zwangsläufig zur Folge haben müssen. Jetzt könnte man meinen, dass außergewöhnliche Veränderungen, außergewöhnliche Effizienzsteigerung, alles das, was ja extrem ist, durch disruptive Innovationen erfolgen und dass die anderen marktschaffenden Innovationen, die unterbrechungsfrei sind und solche Blutbilder nicht verursachen, eben nicht so ja, effizient sind, nicht so unheimlich weltverbessernd sind. Wie zum Beispiel Uber, Amazon, Netflix. Aber das ist eben auch nicht so. In dem Artikel in der Harvard Business Review wird zum Beispiel von den Autoren Kickstarter angeführt. Kickstarter richtete sich vor allem an Unternehmer, die in der Kreativbranche sind, die ja Produkte auf den Markt bringen wollten, die nicht gerade Return of Investment orientiert sind, die also nicht gerade hohe Profitabilitäten, hohe Renditen versprachen. Und trotzdem wollten die Gründer von Kickstarter eben, dass diese Unternehmer trotzdem ihre Produkte auf den Markt bringen konnten. Und sie sahen eben auch eine Chance, weil es nämlich eine ganze Reihe von Investoren gibt oder damals gab, die nicht unbedingt nur das Return of Investments investieren, sondern die zum Beispiel gerne zu einer Community gehören möchten, die gerne diese Produkte selber kaufen möchten und so weiter und gründeten deswegen Kickstarter. Die Online-Crowdfunding-Plattform sammelte im ersten Jahrzehnt 4,3 Milliarden US-Dollar ein und verwirklichte mehr als 160.000 Ideen. Mehr als 300.000 Teilzeit- und Vollzeitarbeitsplätze entstanden und 8.800 neue Unternehmen. Auch eine solche marktschaffende Innovation, die unterbrechungsfrei ist, die nicht Disruption ist, die nicht andere Unternehmen zerstört, kann unglaublich erfolgreich sein. Und ich bin ja vorhin schon auf Mikrofinanz eingegangen. Auch Mikrofinanz war unglaublich erfolgreich und ist heute noch gigantisch erfolgreich. Das heißt, disruptive Geschäftsmodelle sind nicht deswegen allein vorteilhafter, weil sie wesentlich innovativer sind, weil sie einen wesentlich größeren Nutzen schaffen. Abgesehen davon wird es in der Zukunft, und zwar in der nahen Zukunft, darauf ankommen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Markträume zu schaffen. Die vierte industrielle Revolution mit Artificial Intelligence, mit OpenAI, ChatGPT, mit intelligenten Maschinen, Robotik, mit Blockchain, mit 3D-Druck, mit Automatisierung wird 20-40% der bestehenden Arbeitsplätze gefährden. Mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze in der Fertigung. Und das unterstreicht die Bedeutung von solchen Ideen, Markträume eben schaffen zu können ohne Disruption. Dazu kommen noch politische Einflüsse, dazu kommen vor allen Dingen noch die Umwelteinflüsse, der Klimawandel und so weiter. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, diesen Blick zu entwickeln, dass es eben diese Möglichkeiten gibt. Und diese Möglichkeiten existieren branchenübergreifend. Und es kommt eben nicht darauf an, oder beziehungsweise es kommt darauf an, seinen Fokus, seinen Blick nicht nur auf die eigene Branche zu lenken, sondern zu überlegen, wo man in anderen Branchen Markträume eröffnen kann. Dazu gibt es gleich noch Beispiele. In dem Artikel geht es vor allem darum zu zeigen, welche Muster es gibt, welche Wege es gibt, wie man solche Markträume erkennen kann. Und deswegen finde ich es auch gut, weil eben ja in dem Artikel jetzt nicht nur erzählt wird, was könnte, hätte, sollte, sondern dass eben auch gesagt wird, so und so kann es funktionieren. Jetzt ist dieser Artikel nicht das Buch. Das Buch ist an der Stelle viel ausführlicher. Deswegen empfehle ich, ja, wenn du es auf Deutsch haben willst, musst du noch warten. Ansonsten gibt es auf Englisch. Deswegen empfehle ich, das Buch zu lesen, weil das ist an der Stelle wirklich deutlich ausführlicher als jetzt in dem Artikel und auch als ich jetzt hier in dem Podcast werde. Es gibt drei Punkte beziehungsweise drei Themen, auf die sich die Autoren fokussieren. Und zwar ist das einmal, wie erkenne ich eine Chance, dann die Suche nach dem Weg und dann die Sicherung der notwendigen Voraussetzungen. Und hier in dem Artikel, da beschränken sich die Autoren ausschließlich, ja, wie finde ich eine Chance? Das ist natürlich auch der sehr interessante Teil, aber du brauchst natürlich auch die anderen beiden Teile. Und die anderen beiden Teile gibt's eben nur im Buch. Und ich habe mir überlegt, ob ich es jetzt hier in dem Podcast zumindest anreiße. Aber ich habe mir gedacht, dann wird der Podcast deutlich zu lang. Deswegen bleibe ich bei dem Text, bei dem Textauszug aus der Harvard Business Review, bei dem Aufsatz und ja, beschäftige mich jetzt auch nur kurz mit der Chance. Fall 1, den hier Autoren herausarbeiten, ist ein bestehendes, aber unerforschtes Problem zu lösen. Das heißt, es muss kein neues Problem sein, es muss keine neue Chance sein, sondern es reicht, ja, dass man die Dinge bis jetzt so akzeptiert hat. Dass man sagt, die Dinge sind so, wie die Dinge sind und man es bisher praktisch für unmöglich gehalten hat, beziehungsweise es einfach ja akzeptiert hat und als möglicherweise auch notwendig empfunden hat. Beispiele, ich komme jetzt wieder auf die Beispiele zurück, die ich schon am Anfang aufgeführt habe, sind zum Beispiel die Damenbinden. Die Damenbinden war ein bekanntes Problem und ja, das Problem wurde einfach als von Natur aus gegeben und akzeptiert angesehen. Und solche Probleme, ja, die suchen, die rufen quasi nach einer Lösung und die gibt's in einer großen Vielzahl und diese Probleme kann man quasi lösen, aufgreifen und damit neuen Marktraum schaffen, ohne irgendwo unterbrecherisch tätig zu sein. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Unternehmen Square Jetzt Block von McCleavely & Dorsey, Jack Dorsey bzw. Jim Cleverly. Die haben sich nicht damit abgefunden, dass kleine Unternehmen keine Kreditkarten abrechnen können. Es war eigentlich mit dem Kleinstunternehmen verbunden und akzeptiert und als normal empfunden, dass diese Unternehmen keine Kreditkarten abrechnen können. Gemeint sind zum Beispiel ganz kleine Unternehmer oder zum Beispiel Hebammen oder kleine Freiberufler, die unterwegs sind oder Reisende und so weiter. Und die beiden Gründer haben sich damit nicht abgefunden. Sie haben ein kleines Gerät empfunden, mit dem man vor Ort übers Internet und so weiter direkt Kreditkarten abrechnen kann, alles in eine Lösung gepackt. Und das war damals, zum damaligen Zeitpunkt, revolutionär, dass Kleinstunternehmen Kreditkarten abrechnen können, dass sie Zugang hatten zu diesen Kunden, die ihnen sonst verloren gegangen wären. Damit wurde auch keine große Bank oder kein anderes Kreditkartenunternehmen irgendwie gestört, denn die hatten eigentlich kein Interesse an diesen kleinen Unternehmen. Das war für die eigentlich gar nicht rentabel, das war für die irgendwie nicht wichtig, weil die in ganz anderen Volumen gerechnet haben. Aber diese Kleinstunternehmen, für die war das eben sehr wichtig, dass sie jetzt eben auch Zugang hatten zu Märkten, zu Kunden, die mit Kreditkarte bezahlen. Mein Lieblingsbeispiel aus dem Bereich, ja, aus dem Bereich, ein Problem ist da, ein Problem wird akzeptiert, ein Problem wird als von Natur aus gegeben, angesehen, keiner beschäftigt sich damit. Dieses Problem ist eine Chance und kann dann gelöst werden. Und eines dieser Lieblingsbeispiele ist für mich Not Impossible Labs. Weil Not Impossible Labs hat sich nicht damit abgefunden, dass es nur Konzerte gibt für Menschen, die hören können, sondern dass es eben auch Konzerte geben muss für Menschen, die nicht hören können oder die zunächst einmal nicht hören können. Not Impossible Labs hat nämlich festgestellt, dass wenn der Gehörgang gestört ist, das Ohr gestört ist, das Ohr kaputt ist, nicht funktionsfähig ist, dass man dann damit so und so nicht hört. Keiner hört mit seinem Ohr, sondern alle hören mit dem Gehirn. Und dann haben sie gesagt, da muss es doch eine Lösung geben. Und sie haben es eben geschafft, dass die Schallwellen nicht übers Gehör zum Gehirn gelangen, sondern über die Haut. Sie haben ja, Kontakte an der Haut geschaffen, 24 Stück, so, und haben es damit geschafft, diese Schallwellen zum Gehirn zu transportieren. Und damit konnten eben Gehörlose an einem Rockkonzert teilnehmen, das erste Rockkonzert für Gehörlose. Und das finde ich einfach, das war einfach, finde ich zumindest das coolste Beispiel. Es gibt historische Beispiele, wie zum Beispiel die Spülmaschine. Ja, die Spülmaschine wurde erfunden, weil eine relativ wohlhabende Frau keine Lust hatte zu spülen. Und es gibt zum Beispiel den Scheibenwischer. Auch der Scheibenwischer war ein ungelöstes Problem. Und ja, es war eigentlich akzeptiert, dass die Scheiben, wenn sie nass sind, dass man da nicht durchgucken kann. Es war ein ungelöstes Problem, bis es gelöst wurde. Das sind alles Beispiele für einen Marktraum, der geschaffen wird, ohne andere Märkte zu stören oder gar zu zerstören. Der zweite Fall ist, wie man solche Markträume eröffnet, ist, neu auftretende Probleme zu lösen. In dem Text in der Harvard Business Review gibt's ein Beispiel, und zwar ein Wasserfutterhersteller in China. Und in China muss wie überall mittlerweile mit der Energie gut gehaushaltet werden, um die Umweltverpestung irgendwie in Grenzen zu halten. Und dieser Wasserfutterhersteller, der befand sich ausgerechnet in einer aufstrebenden Region. Und dieser Wasserfutterhersteller hat gesagt, okay, ich will jetzt grüne Energie, ich will Energie sparen und so weiter. Und hat über seinen Wasserbecken und Gewässern hat er Sonnenkollektoren, PV-Anlagen aufgebaut, hat mit dieser PV-Anlage Energie erzeugt, konnte mit dieser Energie selber wieder seine Temperatur in seinen Gewässern senken. Das hat dann Algenwachstum beschränkt und so weiter. Dadurch hat er mehr Futter herstellen können und so weiter. Und die restliche Energie, die hat er quasi teuer in der Region, in der aufstrebenden Region verkaufen können. Und dieses Beispiel zeigt, dass vor allen Dingen eins, dass es einmal um neu auftretende Probleme geht, aber vor allen Dingen, dass diese Marktöffnungen, diese Markträume branchenübergreifend geöffnet werden können. Das heißt, es geht darum, wo kann man in anderen Bereichen mit seinem Know-how Probleme lösen und Markträume öffnen, beziehungsweise wie kann man mit seinem Unternehmen in eigentlich branchenfremden, in anderen Branchen Markträume öffnen. Das heißt, um das mal auf den Punkt zu bringen, es geht darum, welche selbstverständlichen Probleme, die im Moment existieren, die akzeptiert sind, kannst du mit deinem Unternehmen lösen, auch wenn das möglicherweise in einer anderen Branche ist als deine oder wenn es dafür möglicherweise noch gar keine Branche gibt. Und das Gleiche gilt für neu auftretende Probleme. Welche neu auftretenden Probleme kannst du mit deinem Unternehmen lösen in deiner Branche oder aber über Branchen hinaus oder aber dort, wo es noch gar keine Branche dafür gibt? Das ist innovativ, das ist marktschaffend und es ist unterbrechungsfrei, störungsfrei. Das ist eine Perspektive für die Zukunft, die jetzt dringend gebraucht wird. Es ist eine Perspektive auf mehr statt auf Verknappung und statt auf Verdrängung und unterscheidet sich davon von disruptiven, ja, Strategien. Diese Varianten haben keine Win-Lose-Situation. Sie schaffen ein Mehr an Wachstum, mehr an Wohlstand, ohne zu zerstören und zu stören. Die Autoren nennen das einen positiven Summenbeitrag. Ja, das war das Wesentliche aus dem Artikel aus der Harvard Business Review. Und wenn ich mir jetzt die Entwicklung mit Artificial Intelligence und Co., Deep Learning, Machine Learning und so weiter alles angucken, dann wird es zu disruptiven Märkten kommen. Man kann jetzt schon sehen, im künstlerischen Bereich, wenn es um die Bildergenerierung geht, wenn es um Webseitengestaltung geht, es gibt also, ich sag mal, wenn man jetzt sich DALL-E anguckt zum Beispiel, wie da, oder Midjourney anguckt, wie da Bilder generiert werden, Text to Picture, oder wenn man sich andere Bereiche anguckt, wie Mixo, Da kann man quasi durch eine Texteingabe sich relativ einfache Internetseiten machen lassen, aber doch sehr gute Internetseiten, ich sag mal in maximal 5 Minuten und Alternativen ohne Ende und sich dann die beste aussuchen. Da wird jetzt so viel kommen, Firefly von Adobe zum Beispiel und so weiter. Allein im künstlerischen Bereich wird es jetzt so viele Veränderungen geben, da werden so viele Leute die Jobs, ja, ich sag mal, verlieren oder zumindest werden sich die Jobs sehr stark ändern oder aber sie werden zumindest einen Umsatzeinbußen haben und so weiter. Da ist so viel, da wird sich jetzt so viel tun, da werden Jobs verloren gehen durch Disruption, nämlich durch Artificial Intelligence und Co. Und es wird darauf ankommen, dass man jetzt die Chancen meines Erachtens erkennt, die auch in diesen Technologien liegen, um ungelöste Probleme zu lösen, mit denen wir uns heute akzeptieren, die wir heute akzeptiert haben, die wir als naturgegeben ansehen, die wir dann mit solchen Technologien aber lösen können. Damit kann man Marktraum schaffen und es treten mit Sicherheit neue Probleme auf, allein im Umweltbereich, allein durch die Ukraine-Krise und so weiter. Und wir können auch diese Technologien nutzen, um neu auftretende Probleme zu lösen. Allein im Umweltbereich gibt es ja Probleme, viel zu viele Probleme. Da wird sich mit Sicherheit auch ein Anwendungsbereich finden und da können wir jetzt das, was wir verlieren werden, nämlich wahrscheinlich 30% der Jobs, ja, oder wie auch immer, also so eine Größenordnung wird im Moment geschätzt. In dem Bereich können wir jetzt mit solchen Gedanken, wie ich finde, mit solchen guten Gedanken, deswegen kommt das Buch und der Artikel zur richtigen Zeit, können wir zukünftige Markträume schaffen, ohne zu verdrängen, ohne zu zerstören und ohne sich gegenseitig was wegzunehmen. Und darauf kommt es meines Erachtens an, dass wir diese Technologien jetzt nutzen, um vorhandene Probleme, mit denen wir uns abgefunden haben, zu lösen oder aber die vielen neuen, die jetzt auftreten, damit zu lösen. Und deswegen halte ich diesen Artikel, der kommt zur richtigen Zeit, wie ich finde, und das Buch kommt auch zur richtigen Zeit. Das Buch gibt es noch nicht in Deutsch, das gibt es nur auf Englisch. Ich empfehle dir beides, Buch und Text. Wenn du Buch und Text nicht hast oder sagst, Englisch kann ich nicht, will ich nicht, wird so aufwendig, dann hast du zumindest diesen Podcast. So, das war das von mir, das war das zu diesem Buch. Demnächst gibt es wieder einen neuen Podcast. Wenn du mir bis jetzt zugehört hast, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, du kriegst einen Return of Investment. Die Zeit, die du investiert hast, wird sich für dich irgendwann rentieren. Ich denke mir, das sind interessante Gedanken. Das ist ein strategisches Mehrwissen. Das wird sich irgendwann für dich auszahlen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in diesem Monat. Aber ich denke mir, irgendwann, wenn du ein Unternehmen hast, guck, welche bestehenden Probleme kannst du vielleicht in anderen Branchen lösen, mit denen du dich bis heute noch gar nicht beschäftigt hast? Und hab die Augen auf, hab einen Prozess, schau dir an, welche neuen Probleme gibt es und welche kannst du davon mit deinem Unternehmen möglicherweise nutzen. Und wenn du auch nur eins findest, hast du ein Return of Investment und die Gesellschaft hat auch ein Return of Investment, weil du Markt schaffst, ohne zu unterbrechen. So, das war's von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zugehört hast und ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Schönen Dank fürs Zuhören.